Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Die heutige Folge nehmen wir mal zur Abwechslung nicht aus dem Maschinenraum auf, sondern sind zu Gast bei der Hörmann-Gruppe in Kiesdion, ganz in der Nähe von München. Wir sprechen heute mit Anna Hörmann, Geschäftsführerin der Sparte Hörmann Warnsystem und Teil der Unternehmerfamilie, und mit ihrem Kollegen Johann Schmidt-Davis, CFO der Gruppe und Vorstand der Intralogistik-Unit innerhalb der Hörmann-Gruppe. Das war ein richtig spannendes Gespräch, auf das ihr euch schon sehr, sehr freuen könnt. Selten haben wir die Kombination Unternehmer und CFO miteinander im Gespräch. Ich glaube, wir können alle viel von den beiden lernen. Bevor wir aber in das Interview einsteigen, möchte ich mich noch bei unserem Sponsor Salesforce bedanken, der diese Folge unterstützt. Jetzt geht es direkt los und davor kommt wie immer das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Die Geschichte beginnt, wie so oft, mit deutscher Ingenieurskunst. 1955, auf dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders, gründet der Ingenieur Hans Hörmann in München ein Zweimannbüro für Blitzschutzanlagen. Die kleine Firma wächst schnell. Zu den Blitzableitern kommen Sirenen, Hörmann startet ein neues VW-Werk in Salzgitter mit Elektroinstallationen aus, baut Trafostationen, unterirdische Schwimmhallen und Überwachungsanlagen. Heute findet sich Technik von Hörmann in Molkereien, ebenso wie in der Thüringer U-Bahn oder E-Ladesäulen. Und wenn alljährlich am Deutschen Bahntag die Sirenen heulen, dann sind das vielerorts Sirenen von Hörmann. Aus dem Ingenieurbüro ist ein Technologiekonzern geworden, der 2.900 Menschen beschäftigt und 2024 knapp 680 Millionen Euro umgesetzt hat. Das Unternehmen sitzt in Kirchseeon in Bayern. Gründer Hans Hörmann ist mittlerweile 96 Jahre alt. Seine Tochter Anna Hörmann führt seit 3 Jahren das ursprüngliche Kerngeschäft, die Hörmann Warnsysteme. Johann Schmidt-Davis ist Finanzchef der Hörmann-Gruppe. Zusammen sind die beiden heute bei uns zu Gast im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Anna, lieber Johann, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir freuen uns, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, hier zu sein. Wir sind heute ja zu Gast in Kiesdion und ausnahmsweise mal nicht im Maschinenraum. Aber Anna, du warst schon mal bei uns im Maschinenraum in Berlin und erinnerst dich vielleicht, dass man da so 12 Treppenstufen runtergehen muss in die alte Schuhfabrik und dann gibt es da die Espresso-Bar. Und vielleicht weißt du auch aus den anderen Podcast-Folgen, dass unsere Gäste an der Espresso-Bar immer andere Personen treffen, mit denen wir in ein fiktives Gespräch führen. Und wir hatten in der letzten Podcast-Folge die Elena von Metzler vom Bankhaus Metzler zu Gast. Auch eine sehr spannende Folge gewesen. Stell dir mal vor, du würdest Elena im Maschinenraum treffen. Gar nicht so unwahrscheinlich. Worüber würdet ihr beide sprechen?
Ich würde sie erstmal mich freuen, sie kennenzulernen, weil ich sie noch nicht kennengelernt habe. Und sicherlich würde mich dann sehr ihre Geschichte interessieren und die von ihrem Familienunternehmen. Und würde hoffen, dass wir uns da ja sehr offen austauschen und voneinander lernen können und inspirieren lassen können.
Elena hat uns ja erzählt in der Folge, dass sie eigentlich sich selbst gar nicht so sehr im Bankwesen gesehen hat ursprünglich. Sie dachte einfach, das sei nichts für sie. Wie war das denn bei dir? Würdest du sagen, der Weg war vorgezeichnet und das war irgendwie klar, dass du ins Familienunternehmen einsteigen würdest oder eher nicht?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich eigentlich an nichts anderes erinnern, als dass ich ins Familienunternehmen einsteigen wollte. Ich weiß das schon, als ich 10 Jahre alt war oder so wird es mir auch übermittelt, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich immer gesagt habe, dass ich gerne im Familienunternehmen arbeiten würde und mitwirken will. Ich glaube, das beruht viel darauf, dass mein Vater einfach wirklich vom Unternehmen erzählt hat, beim Küchentisch, ob es beim Frühstück oder beim Abendessen war. Und ich seine Begeisterung sehen konnte, wie viel Spaß es ihm gemacht hat, das Unternehmen zu gestalten und weiterzuentwickeln. Und es waren auch nicht wenig oft Geschäftsführer oder leitende Mitarbeiter bei uns auch zu Hause für Meetings. Auch Johann schon sozusagen, seitdem ich klein war, habe ich öfter in unserem Wohnzimmer sitzen sehen. Mhm. Und von daher bin ich mit dem Unternehmen auch aufgewachsen. Und ja, daher war das für mich schon relativ früh klar. Der Weg, wie ich dann eingestiegen bin, das hat sich dann definiert, indem ich also, als ich älter geworden bin und auch mehr sozusagen wusste, was steckt denn wirklich dahinter und was sind die Voraussetzungen dafür.
Hast du so einen bestimmten Moment im Kopf außerhalb des Küchentisch, den du mit dem Unternehmen deines Vaters in Verbindung gebracht hast als Kind?
Ich glaube, das sind wirklich ganz viele Momente. So ein sozusagen Moment, der da raussticht, könnte ich gar nicht nennen. Das war wirklich so das Sammelsurium an Momenten, ob es gewesen ist, dass wirklich wir viel mit Geschäftspartnern von meinem Vater auch einfach immer unterwegs waren oder die eben da waren, die das so in summa summarum das Gesamtbild geprägt haben.
Und war deine Mutter eigentlich auch im Unternehmen? Hat die da auch eine Rolle gespielt oder war das schon dein Vater?
Mein Vater hat das Unternehmen ja, wie du ganz richtig vorher sozusagen gesagt hast, hat ja 1955 gegründet. Da war meine Mama sozusagen noch nicht im Bild. Und sie hat auch in den Zeiten, wo mein Vater jetzt aktiv war, nie aktiv im Unternehmen mitgearbeitet. Sie spielt jetzt eine wichtige Rolle im Beirat und vertritt sozusagen meinen Vater im Beirat größtenteils und ist auch Vorstandsvorsitzende von unserer Stiftung, von unserer Hörmann-Stiftung. Und war, würde ich sagen, immer im Hintergrund sehr aktiv. Eigentlich als emotionaler Beistand von meinem Vater, als Sparringspartner, aber nie in einer offiziellen Rolle.
Mhm. Anna, du bist jetzt in der zweiten Generation. Du hast es schon mal öffentlich gesagt, bis Mitte 30. Johann, du bist seit knapp 20 Jahren im Unternehmen, fast 20 Jahren, richtig?
Ja, länger. Seit 2001.
Also annähernd 25 Jahre. Entschuldigung. Ja. Dementsprechend das Bild, was du gerade gezeichnet hast, Anna, im Wohnzimmer, wo dann Johann auch saß. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor auf einer schönen
Couch. Ich kann mich
auch
da noch gut daran erinnern, wie Anna als 9-jähriges Mädchen habe ich sie kennengelernt.
Als 9-Jährige, ich wollte mich gerade zurückrechnen.
Hier im Unternehmen im Flur, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, da warst du mit deinem Vater da und bist im Flur zur Flamiesel gelaufen. Und da habe ich eben dann blöd gefragt, wer ist denn das? Mhm. Und da wurde mir mitgeteilt, das ist Anna Hörmann.
Wie hast du den Vater von Anna kennengelernt?
Ja, ich hatte ja die große Ehre, ihn noch persönlich kennenlernen zu dürfen im aktiven Unternehmerleben. Ja, und ich muss sagen, er hat mich sehr intensiv gefördert, aber auch durchaus stark gefordert. Also er war schon ein Unternehmertyp, der auf junge Talente sehr stark eingegangen ist und auch die wirken hat lassen und ihnen auch sehr schnell Verantwortung übertragen hat. Ich bin 2001 zu Hörmann gekommen, bin damals hier ins Beteiligungscontrolling eingestiegen, war junger Betriebswirt, hatte gerade mal 2 Jahre Berufserfahrung im Finanzwesen gesammelt. Und bin dann 2003 von Hans Hörmann schon auf die Reise geschickt worden in diverse Tochtergesellschaften, wo ich dann Management-Erfahrung sammeln durfte. Und da bin ich ihm schon zu großem Dank verpflichtet, weil einfach ich denke, das ist auch nur im Mittelstand und auch nur im Familienmittelstand möglich, dass du diese Chancen bekommst. Die hätte ich in einem Großkonzern oder auch in einer Kapitalgesellschaft im Allgemeinen wahrscheinlich in der Form nicht bekommen.
Wie groß war Hörmann damals zu der Zeit?
Ähnlich groß. Wir hatten ja damals noch die Industrietechnik dabei, die ist ja dann Mitte der 2000er, 2005 an Voith verkauft worden. Das waren ja alleine schon 1000 Mitarbeiter. Umsatz auch ähnlich groß. Also das Unternehmen war nicht recht viel kleiner wie heute.
Und kannst du ihn als Typ, so als Mensch beschreiben?
Ja, natürlich. Er war ein ganz ausgewiefter Unternehmer, der schon genau gewusst hat, wie er es macht und das aber auf eine ganz charmante bayerische Art. Also der hat so diesen ganz charmanten, nur noch selten zu hörenden Münchner Dialekt. Ja. Und natürlich damals, wie ich ihn kennengelernt habe, 2001, ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, aber halt ein ganz angenehmer Mensch, der es wirklich geschafft hat, als Menschenfänger, will ich ihn fast beschreiben, immer wieder seine Leute zu motivieren. Ja. Und immer ihnen aber auch immer wieder auf den Rücken zu klopfen und zu sagen, hey, weiterlaufen, nur nicht stehen bleiben. Und wenn es mal hinfällst oder beziehungsweise einen Fehler machst, dann stehst auf, schüttelst dich deinen Staub ab und läufst in eine andere Richtung weiter, aber du läufst. Ja. Das ist so sein Motto gewesen.
Das ist auf jeden Fall eine, glaube ich, ganz grandiose Unternehmergeschichte von deinem Vater, Anna, vom Ein-Mann-Betrieb hin zu dem Unternehmen mit Börsengang. Da wird der ein oder andere Startup-Gründer aus Berlin sich das wünschen, dass seine Lebensgeschichte so ausgeht. Anna, für dich persönlich, was ist für dich schwieriger, das Unternehmen zu führen jetzt in der zweiten Generation oder mit den Erwartungen umzugehen, die vielleicht damit verbunden sind?
Ich denke, es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, warum mache ich das und was will ich erreichen. Und wie du gesagt hast, mein Vater hat das Unternehmen aufgebaut. Er hat Nachkriegszeit, das war sozusagen Zeit des Aufbruchs, Opportunismus, ist viele Themen angegangen, hat viele Chancen ergriffen. Viele sind gut gegangen oder die Mehrheit, sonst wären wir heute nicht hier, wo wir sind. Aber es gab auch sozusagen Fehltritte und Fehler, aber erst, wie Johann jetzt gesagt hat, das hat er, glaube ich, auch selber einfach gelebt, immer weitermachen, immer einfach weiter vorangehen und eben sehr opportunistisch die Chancen ergriffen, die ihm sozusagen über den Weg gekommen sind und damit das geschaffen, was heute die Hörmann-Gruppe ist. Gemeinsam natürlich mit den Führungskräften, die lange Jahre im Unternehmen waren und teilweise sind. Wir haben jetzt ein bisschen so einen Generationswechsel. Mhm. Also einige Führungskräfte sind jetzt auch in Rente gegangen und neue kommen nach. Aber die haben das Unternehmen mit jahrelang geprägt und zu dem gemacht. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig tolle Basis und eine wahnsinnig tolle Chance, sehe ich, so eine Basis für die Zukunft weitergestalten zu können. Und das sehe ich als Chance, aber auch ein bisschen als, oder nicht ein bisschen, sondern als meine Verpflichtung in einer Art und Weise. Mhm. Von daher, glaube ich, kann man die Sachen gar nicht so voneinander trennen. Und ich habe für mich gesagt, einfach so lange, wie ich das Gefühl habe, ich kann hier einen Mehrwert stiften und in der Gestaltung was leisten, sozusagen, um dieses Unternehmen zukunftsfähig zu machen, so lange werde ich das sozusagen machen und eben hier versuchen, mit dem Management-Team, was da ist, was wahnsinnig toll ist, das eben weiter zu gestalten. Und natürlich ist es eine Verantwortung, aber eben denke ich auch eine wahnsinnig tolle Chance, wo ich mir bewusst bin, die nicht viele Menschen im Leben kriegen.
Tauschst du dich mit deinem Vater noch über das Unternehmen aus? Sprecht ihr darüber?
Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist das die erste Frage. Was gibt's Neues in der Firma? Wie läuft's? Also ich glaube, der Tag, wo ich ihn treffen würde und er mal nicht fragen würde, wie es dem Unternehmen geht oder ob wir auch neue Aufträge gewonnen haben, wäre der Tag, wo ich mir Sorgen machen würde, wie es seiner Gesundheit geht. Also das, genau. Man muss natürlich sagen, in seinem Alter, der Austausch findet vielleicht auf anderen Ebenen statt, als er vor 10 Jahren stattgefunden hat oder er jetzt mit Führungskräften im Unternehmen stattfindet. Aber er stellt schon immer noch, immer sehr vertriebsgetrieben denkend, immer die richtigen Fragen. Welche Kunden haben wir gewonnen? Wenn nicht, warum haben wir den Auftrag nicht gewonnen? Wo ist Potenzial? Und er kennt doch immer wieder Potenzial. Wenn ich von irgendwas berichte, sagt er, ach, hast du nicht daran gedacht, wenn ihr das Projekt gewonnen habt, dann könntet ihr doch auch das Projekt noch gewinnen oder das wäre doch naheliegend. Also insofern ist immer noch ein reger Austausch da und ja, das ist auch gut so.
Du hast anfangs gesagt, dass es für dich schon immer klar war, dass du in das Unternehmen, dass du dir wünschst, in das Unternehmen eintreten zu können. Der Weg, wie das passiert ist oder wie das dann geklappt hat, hast du gerade als, ich weiß gar nicht, was du genau gesagt hast, aber als
soll ich erklären?
Besonders oder als nicht so geplant beschrieben. Wie müssen wir das verstehen?
Mir war relativ früh klar, dass ich ins Unternehmen kommen will. Und dann war die Frage, und das habe ich auch gemeinsam mit meinem Vater besprochen, wie ist denn natürlich der beste Weg? Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Nachfolge, sozusagen Bahnen oder Wege. Und mir war wichtig, halt eine entsprechende Ausbildung zu haben, dass ich auch was beitragen kann im Unternehmen und auch entsprechend gut ausgebildet bin. Und das angefangen hat es für mich mit dem technologie- und managementorientierten BWL-Studium an der TU München, wo ich auf der einen Seite natürlich die Themen Betriebswirtschaftslehre gelernt habe und so ein bisschen in die Technik eingetaucht bin. Ich sage mal, ich könnte keinen Motor zusammenbauen, aber ich wüsste, wie man so eine technische Zeichnung liest und könnte sozusagen grob verstehen, um was es geht, was natürlich bei unseren Sammelsurium und Unternehmen hilfreich ist, weil die alle eigentlich im Technologiebereich sind. Und dann kam natürlich nach dem Studium Diskussion, okay, steige ich jetzt direkt ins Familienunternehmen ein, was, glaube ich, meinem Vater fast am liebsten gewesen wäre.
Der Johann hat
ja, ich weiß, da haben wir auch viel drüber gesprochen seinerzeit. Ich war immer dagegen. Ich habe gesagt, nein, nicht sofort das Unternehmen. Mhm.
Ja, das habe ich auch sehr geschätzt, dass da sozusagen ja noch Gegenstimmen oder andere Stimmen da waren. Weil mir das auch sehr wichtig war und ich mich dann eben schlussendlich entschieden habe, in die Beratung noch zu gehen für ein paar Jahre, um auf der einen Seite Erfahrung zu sammeln, die mir möglichst auf meinem weiteren Weg dann im Unternehmen hilft, mich selber nochmal besser kennenzulernen. Nach dem Studium hatte ich wenig praktische Erfahrung, außer auch die ein oder andere Praktika bei Johann im Finanzbereich oder auch in der Unternehmensberatung oder im Corporate Finance. Und mir war auch klar, dass wenn ich mal ins Unternehmen einsteige, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wieder rausgehe, einfach sehr gering ist. Und von daher habe ich gesagt, ich will eben noch externe Erfahrungen sammeln und Beratung war für mich der richtige Schritt, weil ich gesagt habe, hier lernt man viele verschiedene Geschäftsmodelle, Unternehmen in verschiedenen Unternehmenssituationen kennen und hatte wirklich Glück und konnte eben von Restrukturierungsberatung über Transaktionsberatung eigentlich alles in der Zeit mitnehmen.
Ja.
Und hätte es auch noch ein paar Jahre länger gemacht. Und dann kam aber eben eine Chance, nämlich, dass wir entschieden haben, in der Gruppe einen Strategieprozess über alle Geschäftsfelder durchzuführen bei uns. Und wie man gebraucht haben, der diesen Strategieprozess aus der Holding heraus mitsteuert und mitleitet und die Geschäftsführer dabei begleitet. Und das war natürlich eine super Chance für mich, das Unternehmen kennenzulernen, mit den Geschäftsführern zusammenzuarbeiten. Und so habe ich dann entschieden, eben ins Unternehmen einzusteigen oder so. War mein Weg dann ins Unternehmen rein.
Johann, die Hörmann-Gruppe ist ja extrem divers aufgestellt mit den vier verschiedenen Sparten. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, wie das Hörmann-System so funktioniert.
Ein sehr spannendes Unternehmen. Ich denke, das ist eine Kombination aus traditionellen Ingenieurskünsten und tollen Zukunftsweisen in technologischen Innovationen, die wir anzubieten haben. Wir haben den Geschäftsbereich Automotive, metallische Komponenten für die Nutzfahrzeugindustrie und ich unterstreiche nur für die Nutzfahrzeugindustrie. Der PKW interessiert uns nicht. Und hier muss man sich vorstellen, verbauen wir so alle zwei Wochen einmal den Eiffelturm an Stahl, also vom Volumen her.
Okay, das ist viel.
Ja, es ist viel. Also so rund 250.000 Tonnen Stahl pro Jahr geht durch unsere Fabriken durch. Und wir sind dabei aber völlig unabhängig vom Antriebsstrang des LKWs. Also ob er mit Diesel fährt, mit Wasserstoff fährt, mit Strom fährt, ist mir völlig egal.
Und was sind das konkret für Teile?
Metallische Komponenten, ja. Es sind letztendlich alles, was du am LKW siehst aus Metall. Ob jetzt Dünnblech, wie das Fahrerhaus, oder Dickblech, der Rahmen, kommen aus unseren Fabriken.
Okay.
Aus unseren Profilieranlagen oder Pressen.
Ja.
Zweites, ganz was anderes, ist der Geschäftsbereich Communications. Da sind wir ein systemrelevanter Lieferant von Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen, sehr stark ausgerichtet auf Infrastrukturen. Ich denke, da sind wir absolut in einigen Bereichen, insbesondere im Zugfunkbereich, aber auch bei den Warnsystemen, schon absoluter Marktführer und haben da wirklich unsere sehr gute technologische Stellung erarbeitet. Der dritte Bereich ist Intralogistics, das ist der jüngste Bereich, den wir gegründet haben. Der Bereich Intralogistics steht für komplexe, hochautomatisierte Logistik- und Materialflusssysteme. Da sind wir als Generalunternehmer unterwegs und planen, entwickeln und realisieren letztendlich schlüsselfertig die Logistiksysteme für unsere internationale Kundschaft. Und der vierte Bereich ist so der Zusammenschluss aller unserer Ingenieurskünste, der Bereich Engineering. Und hier sind rund 200 Ingenieure in der Fahrzeugentwicklung, vorwiegend Schienenfahrzeuge, aber auch in der Fabrik- und Bauplanung, aber auch in der Entwicklung und der Produktion von Messgeräten zur Strahlenmessung aktiv. Also wie ihr hört, wirklich sehr diversifizierte Unternehmensgruppe. Und ich denke, das ist auch ein bisschen das Geheimnis, dass wir in den letzten Jahren, seit 2020, wir leben jetzt im fünften Jahr der Krise sozusagen, multiple Krisen, wirklich gut durch diesen Krisen durchgekommen sind. Ja. Hätte ich frühzeitig auf Banker gehört und wir hätten uns frühzeitig irgendwo drauf fokussiert und vielleicht dann auch noch auf Automotive fokussiert, weiß ich nicht, ob wir uns noch so gut gehen würde.
Welche Sparte, wenn du sagst, ihr habt davon profitiert, dass ihr so breit aufgestellt seid, mit welcher Sparte seid ihr denn eher gut durchgekommen und mit welcher hat es eher härter getroffen?
Gut, klar, Automotive 2020, Werksschließungen aufgrund Corona. 2021, Chipkrise, wurden auch keine LKWs gebaut, damit sind auch keine Teile von uns gekommen. 2022, Ukraine-Krieg. Das nächste Problem, insbesondere weil die meisten Kabelbäume aus der Ukraine kommen, wieder keine LKWs gebaut. 2023 durchatmen, 2024 konjunktureller Einbruch. Jetzt Zollthema, also es ist nicht immer einfach was. Im Automotive-Bereich. Ja, und wir sind natürlich hier schon, und der LKW ist ja ein ganz zyklisches Produkt, ja, ist ein Spiegelbild der Wirtschaft. Ja. Wenn weniger Waren transportiert werden, braucht man weniger LKWs. Mhm. Und das hat uns natürlich hier auch stark getroffen. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir da mittlerweile so flexibel und hochautomatisiert in unseren Werken aufgestellt, dass wir diese extremen Schwankungen gut austarieren können und hier ohne nennenswerte Verluste durch die Jahre durchgekommen sind. Mhm. Was dagegen der absolute Branche oder der absolute Gewinner war, ist Communications. Zu Corona natürlich mit starken Konjunkturpaketen bestückt. Ja, die Staaten haben die Wirtschaft gestützt durch Konjunkturpakete, insbesondere in Infrastruktur. Und da ist natürlich so Stichwort digitale Schiene stark investiert worden. Und da haben wir natürlich stark profitiert. Mhm. Dazu kam da noch das Thema im Bevölkerungsschutzbereich, wo ja auch Konjunkturpakete rausgelegt wurden. Und das hat uns schon stark geholfen an der Stelle.
Anna, aus deiner Perspektive, was ist für dich so das verbindende Element der vier dann doch recht unterschiedlichen Bereiche?
Wie Johann schon gesagt hat, das sind vier sehr unterschiedliche Bereiche und die sich aus der Zeit heraus sozusagen entwickelt haben. Und wir sind ja eine Industrieholding und es ist wichtig, dass die Unternehmen agieren auch unternehmerisch komplett eigenständig. Also jeder ist dann unter jeder Geschäftsführer ist Unternehmer im Unternehmen. Hat mein Vater immer gepredigt und das predigen wir auch. Also er ist für sein Geschäft verantwortlich, wie er es sozusagen leitet und wie er es entwickelt. Ich denke vor allen Dingen in den Themen Digitalisierung, aber auch Prozessoptimierung müssen wir auf der einen Seite die sozusagen einzelnen Unternehmen und die Diversifizierung in der Gruppe nutzen, um gemeinsam hier einen Weg zu finden, um voranzugehen. Weil viele Unternehmen sind so klein teilweise, dass sie gar nicht die Ressourcen unbedingt selber haben, um in KI jetzt groß selber zu investieren oder große Prozessoptimierungsprogramme zu fahren. Aber auf der anderen Seite sind doch, wenn man sich die internen Prozesse anschaut, ob es Finanzen, Personal ist, haben die Unternehmen eine große Ähnlichkeit. Mhm. Und da müssen wir wirklich ansetzen, um zu sagen, wir nutzen die Gruppe und stärken eigentlich die einzelnen Bereiche gegenseitig, indem wir diese Themen gemeinsam angehen und eben Ressourcen und Kompetenzen hier teilen. Und deswegen haben wir auch als übergreifende Einheit unsere Hörmann digital gegründet, die vor allen Dingen eben im Bereich Digitalisierung die Synergien zwischen den Unternehmen heben soll und die Themen auch gemeinschaftlich eben in der Gruppe oder im Gruppenverbund auch vorantreiben.
Habt ihr da schon erste Erfolgsmeldungen, wo ihr sagt, okay, da jetzt muss nicht aus der Hörmann digital sein, aber aus der Zusammenarbeit der vier unterschiedlichen Bereiche hat man gemeinschaftlich ein großes Projekt umgesetzt, was die Modernisierung der Bereiche oder der einzelnen Unternehmen gefördert hat?
Wir haben jetzt zum Beispiel, also was glaube ich ganz gut funktioniert, wir haben jetzt eben für das Thema KI haben wir eine eigene Plattform gelauncht, natürlich basierend auf bestehenden Algorithmen. Also wir haben nicht die Welt neu erfunden, weil ich glaube, das muss man auch nicht machen, aber halt entsprechend für unsere Zwecke halt abgewandelt oder abgesichert. Und da trainieren wir wirklich aus den einzelnen Unternehmen so eine Art KI-Experten, die dann im Unternehmen wieder ihr Wissen an die einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen wiedergeben, so ein Train-the-Trainer-Prinzip und sich dann aber in diesem Kreis immer wieder austauschen. Und das merken wir, das trägt extrem gute Früchte. Also das in diesen sozusagen Gruppen dann auch, was das ganze Thema Prozessoptimierung angeht, auch unternehmensübergreifende Ideen rauskommen, weil sie dann auch realisieren, okay, wir arbeiten doch nicht so unterschiedlich wie das andere Unternehmen, obwohl die vielleicht was anderes produzieren oder in einer Branche tätig sind bei unseren eben internen Prozessen. Aber das, also es braucht dann immer oft erst ein Beispiel, an dem gearbeitet werden kann, was dann beweist, okay, hier sind Synergie oder hier ist Synergiepotenzial da, damit es dann auch wirklich geglaubt wird und umgesetzt wird. Aber das ist ein schönes Beispiel, wo man sagt, das funktioniert wirklich gut. Man muss natürlich sagen, das leitet wirklich unser Geschäftsführer von der Hörmann Digital, der Friedrich Arnold, leitet das auch sehr gut und nimmt da alle mit, was auch nicht selbstverständlich ist. Aber das ist ein Thema, wo ich sage, da können und müssen wir wirklich von der Vielfalt der Gruppe profitieren, um das Thema voranzutreiben.
Quasi einen kleinen Maschinenraum im Maschinenraum geschaffen.
Genau. Mini-Maschinenraum. Wir profitieren natürlich auch vom Maschinenraum sehr, sehr stark. Und da merke ich auch immer wieder, dass unsere Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen sich auch immer wieder Tipps vom Maschinenraum abholen oder bei den Bereichsmeetings oder Gruppen da teilnehmen.
Ja. Aber wir haben halt auch festgestellt, KI, und da sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ja, das ist so ein großes Schlagwort, ja, was man jeden Tag in Zeitungen liest. Aber wenn man dann wirklich, was ist KI, ja? Und das musst du erstmal ins Unternehmen reintragen. Und du musst den Leuten, wie die Anna sagt, am Beispiel auch erstmal sagen, wo kann es uns denn helfen, ja? Weil man erstmal, der Buchhalter sagt, ich mache seit 20 Jahren meine Buchhaltung so wie jetzt. Was kann er denn besser, der KI, ja? Da muss man natürlich an die Hand nehmen. Und von da ist das Train the Trainer total wichtig, dass du einfach jemanden in den Bereichen hast, der die Fachabteilungen an die Hand nimmt und ihnen erklärt, was denn besser zu gehen hat und wie man Prozesse hier verschlanken kann.
Ja, und wahrscheinlich auch in dem einen Unternehmer was ausprobieren und wenn es dann gut klappt, dann in das andere Unternehmen zu transferieren.
Und da ist sicherlich die Verwaltung bei uns mit der Entwicklung zusammen, da sehe ich den größten Einsatz von KI und Digitalisierung.
Wir unterbrechen ganz kurz das spannende Gespräch mit Anna und Johann, denn ich möchte euch unseren Werbepartner Salesforce vorstellen. Viele mittelständische Unternehmen, auch unsere Mitgliedsunternehmen, stehen heute vor der Frage, wie kann Effizienz gesteigert werden, ohne die eigenen Teams zu überlasten. Genau hier kommt Agentforce ins Spiel. Eine Lösung von Salesforce, mit der KI-Agenten einfache Anfragen automatisch bearbeiten und komplexe Fälle direkt an den richtigen Ansprechpersonen im Unternehmen übergeben. So bleibt mehr Zeit im Arbeitsalltag für das, was wirklich zählt. Mehr Infos zu Agentforce findet ihr auf salesforce.com und damit geht's auch wieder direkt zurück in das Gespräch mit Anna und Johann nach Kirchseeon. Johann, jetzt bist du seit über 20 Jahren im Unternehmen, in der Rolle des CFOs jetzt unter anderem. Erklär mir doch mal bitte, wie du die Rolle des CFOs in einem Familienunternehmen und in einem so unternehmerischen Familienunternehmen wie die Hörmann-Gruppe interpretierst.
Zum einen bist du natürlich immer in der Doppelrolle. Zum einen musst du die Finanzen steuern, du musst Mitarbeiter führen, du musst Unternehmen leiten. Aber du bist auf der anderen Seite auch ein gewisser Berater. Ja? Du hast eine Beraterrolle, wo du die Gesellschaft oder die Gesellschaft der Familie versuchst, optimal zu beraten. Ja? Weil das ist ein inniges Vertrauensverhältnis, was sich natürlich über viele Jahre hoffentlich aufgebaut hat, Anna, wo man natürlich dann immer den Rat des Finanzers fragt, was meint denn er von unternehmerischen Entscheidungen? Können wir es uns leisten? Haben wir genügend Geld? Wie können wir noch finanzieren? Was können wir tun? Ja, von daher hast du immer eine gewisse Beraterrolle, aber du bist auf der anderen Seite natürlich auch ein Bewahrer und ich will mal übergeordnet sagen Vermögensverwalter. Ja, es ist ja Fremdgeld, was ich verwalte, wo man sehr vorsichtig damit umgehen muss, ja, und auch in einer gewissen Weise risikoscheu auch umgehen muss, ja, und sagen, lass uns lieber weniger Risiko eingehen als zu viel, weil die Zeiten sind unkalkulierbar in letzter Zeit geworden.
Muss man da auch manchmal der Spielverderber sein? Klingt ein bisschen so, oder? Also, dass man auch mal sagen muss, ja, nette Idee, aber lass mal nicht machen, bitte.
Das kommt schon manchmal vor, ja. Und wie gesagt, Anna hat es ja ein bisschen beschrieben mit Herrn Hörmann, der ein untriebiger Unternehmer ist und war, ja. Und von daher ist es manchmal auch nicht einfach gewesen und ist auch heute noch nicht ganz einfach, eben von manchen Ideen abzubringen, zu sagen, nee, da lassen wir die Finger davon, da verstehen wir zu wenig oder da ist der Zug schon abgefahren. Das ist nicht ganz einfach manchmal.
Ja, das klang schon so. Anna, du hast zu Beginn gesagt, es gab da durchaus auch mal Fehlschläge, das, was ja dazu gehört, wenn man Dinge halt probiert, geht auch mal was schief. Kannst du uns da ein, zwei Beispiele nennen für Sachen, die nicht so funktioniert haben?
Ich denke, eines der Beispiele, Johann, da war ich jetzt noch sehr klein, aber war sicherlich ein Mini-Ruf, das Thema. Da hat man sehr groß in dem Bereich Pager investiert und ich glaube, ein Jahr später kam das Mobiltelefon raus. Das hat sich dann nicht so amortisiert, wie man das geplant hat.
Okay.
Als ein Beispiel. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat man aus Fehlschlägen oder schnellen, hat man auch geschafft, sich schnell zu wandeln. Also zum Beispiel haben wir im Kalten Krieg Schutzbunker hergestellt, in größerem Umfang. Und nach dem Ende des Kalten Krieges hat keiner die mehr gebraucht oder war wenig Bedarf da. Und dann hat man sich gedacht, was kann man jetzt aus diesen Schutzbunkern machen und hat sich entschieden, Indoor-Schwimmhallen zu bauen und das gar nicht so unerfolgreich für eine Zeit lang. So zwar im 70er Jahre schick, ich glaube heutzutage findet man die ja nicht mehr in den modernen Haushalten, aber damals waren die teilweise relativ angesagt und wurden sogar in Hochhäusern in Frankfurt verbaut.
Ich habe mich nämlich schon gewundert bei der Vorbereitung, was das mit diesen unterirdischen Schwimmbädern eigentlich auf sich hat. Das erklärt einiges. Okay, alles klar. Und wenn du jetzt auf dich selbst als Unternehmerin guckst, irgendwie würdest du sagen, da war auch mal eine Entscheidung dabei. War vielleicht eher ein Fehlschlag?
Also wo ich viel gelernt habe, muss ich sagen, war, ich habe in meiner Zeit, als ich die Strategie Leitung hatte, haben wir auch eben unsere Hörmann Digital gegründet, die ich vorher erwähnt habe. Und so sind wir dann auch zum Maschinenraum gekommen. Und die Hörmann Digital ist eben eine Einheit, die zum Ziel hat, die Digitalisierung in der Gruppe zu fördern, fokussiert jetzt auf wirklich Schwerpunktthemen. Auf der einen Seite wirklich die Unternehmen bei modernen Softwareentwicklungsmethoden zu unterstützen. Und das Thema KI in der Gruppe unternehmensübergreifend voranzutreiben. Dieser Fokus war nicht immer so, sondern die ist als eierlegende Wollmilchsau gestartet, sage ich so schön. Eine Einheit mit, ich glaube, 7 Mann waren es damals, die alles machen soll und eben die Digitalisierung der Hörmann-Gruppe in 2 Jahren um Lichtjahre nach vorne bringen soll. Und da muss ich sagen, musste ich auch meine Lessons learned einsammeln, da ich einfach gemerkt habe, das geht so nicht und man muss sich fokussieren und da sind wir auch einige Male wie in Startup-Sprache gepivotet, um den richtigen Weg zu finden. Und das hat mich auch einige Diskussionen mit Johann eben über das Thema Finanzen, einige Diskussionen zum Thema Finanzen gebracht, weil es natürlich Geld gekostet hat, aber auch mit unserem CEO, wie wir denn da am besten vorangehen können. Und da muss ich sagen, habe ich auch genau für mich gelernt, dass man nicht immer nach allem auf einmal greifen soll, sondern im Zweifel dann die Themen auch priorisierter angehen muss, um da wirklich erfolgreich zu sein.
Das ist eine hervorragende Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn ihr habt hier diese wunderbaren Magazine ausliegen, Hörmann-Gruppe mittendrin, die Jubiläumsausgabe. Da steht in dem Vorwort, das Motto von Hans Hörmann ist: Potenzial erkennen, Wachstum gestalten, auf Basis einer klaren Strategie handeln. Also 3 Sachen: Potenzial erkennen, Wachstum gestalten, nach einer klaren Strategie handeln. Was ist aktuell eure Priorität? Potenziale erkennen, Wachstum gestalten oder eine klare Strategie haben und danach zu handeln?
Also ich glaube, ganz getrennt kann man die Themen nie voneinander sehen, weil man hat den Markt nicht unter Kontrolle und die Außenwelt. Das heißt, ich glaube, man muss immer Potenziale erkennen und wo es auch geht, Wachstum gestalten. Ich denke aber, Johann, korrigiere mich gerne oder ergänze gerne, das Thema auf der Basis einer klaren Strategie handeln, das hat meines Erachtens, bekommt es immer mehr Priorität in unserer heutigen Welt, vor allen Dingen in unserer sehr stark diversifizierten Aufstellung. Weil Ressourcen sind begrenzt. Der Wettbewerb steigt kontinuierlich in allen Bereichen, wird immer schneller. Und ich denke, wenn wir als Gruppe langfristig erfolgreich sein wollen, müssen wir vor allen Dingen auch schauen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Kompetenzen und diese gezielt ausbauen und eben auch mit den Ressourcen, die wir haben, hier stärken und unterstützen.
Also da hat die Anna völlig recht und wir können sicherlich keine einheitliche oder eine Strategie für Hörmann definieren, sondern wir müssen mindestens 4 Strategien definieren, weil wir in ganz unterschiedlichen Märkten unterwegs sind. Aber es ist extrem wichtig in der heutigen Zeit einfach seine Mitspieler am Markt zu kennen. Man muss die Märkte besser kennen. Ja, das ist auch ein bisschen Umdenken bei Hörmann. Ich meine, Anna hat es vorhin schön gesagt, 2017 war so auch für mich der erste Strategieprozess, den ich in der Gruppe miterleben durfte. Seither ist er kontinuierlich im Einsatz. Und das bringt auch die Gruppe extrem weiter. Und da müssen wir auch weiter dran arbeiten und das auch wirklich konsequent fortsetzen und auch unsere Portfolien immer wieder analysieren. Mhm. Ja, also die Welt ist zu schnelllebig geworden, um einfach heute zu sagen, die Gruppe steht und sie geht so in die Zukunft weiter, sondern muss sehr genau analysieren, mit was gehst du weiter und wie gehst du weiter.
Du hast ja eben schon gesprochen über die Krisen der letzten Jahre, die Pandemie, der Ukraine-Krieg und so weiter. Zuletzt gab es, und dazu die Rezession, zuletzt gab es aber wieder bisschen positivere Meldungen oder zumindest scheint es positivere Stimmungen in manchen deutschen Unternehmen zu geben. Wie ist es bei euch? Wie guckt ihr jetzt auf die nächste Zeit? Seid ihr da ganz optimistisch, dass das jetzt auch wieder anzieht oder eher noch nicht so?
Also optimistisch sind wir natürlich immer, ja. Das muss man natürlich sein im Unternehmertum. Aber es müssen jetzt dringlichst einfach die richtigen Weichen wirklich gestellt werden. Es hilft uns nicht nur, dass gesprochen wird, sondern es muss, gerade für den Mittelstand, müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Und es hilft meines Erachtens nicht ein bisschen rumzudoktern, sondern es müssen wirklich große Schritte getan werden in diesem Land. Weil sonst schneidest du dem Rückgrat, nämlich dem Mittelstand, wirklich die Luft ab.
Ja. Was wären das aus eurer Sicht für Themen? Also klar, Infrastrukturprojekte etc., die haben direkten Einfluss auf euer Geschäft. Weitere?
Ja, also das Thema Bürokratie ist natürlich ein großes Thema, was uns wirklich erschlägt. Ja. Also es ist schon, gerade im Mittelstand ist das viel. Ja. Also wir setzen da zu viele Ressourcen drauf. Aber auch natürlich die Schnelligkeit, ja. Also es hilft uns, diese Konjunkturpakete müssen erstmal ankommen, ja. Diese 500 Milliarden, die müssen erstmal durch einen riesigen Bürokratieladen durchgetrieben werden, bis sie auf der Wirtschaft ankommen. Ich habe neulich vom neuen Strabag-Chef ein sehr interessantes Interview gelesen, der gesagt hat, ja, was die Deutschen machen, ist schon richtig. Strabag hat sich ja auch sehr stark auf Infrastrukturbau konzentriert. Mhm. Aber der sagt, ihr glaubt nicht, dass vor 27 wirklich nennenswerte Volumina dieser Milliarden bei den Lieferanten oder bei den Produzenten ankommen. Mhm. Ja, und das ist einfach für es dauert alles zu lang in diesem Land.
Jetzt seid ihr ja in Bayern. Ist das da anders als im Rest der Republik?
Das, ich glaube nicht, aber...
Aber findet ihr Gehör in der Politik? Also habt ihr einen direkten Austausch? Seid ihr dort auch zuversichtlicher mit dem Regierungswechsel jetzt, dass Sachen in Gang kommen?
Anna, also du bist da noch näher dran.
Ich denke, es wurden einige Weichenstellungen gesetzt, auch wichtige Weichenstellungen, auch wie Johann beschrieben hat. Wichtig ist, dass daraus jetzt Taten folgen. Mhm. Und ich bin jetzt zum Beispiel im Bereich Warnsysteme, sind wir sehr eng im Austausch mit der Politik, weil wir hier natürlich für den deutschen Markt auf öffentliche Fördergelder fast zu 80% oder noch mehr angewiesen sind. Also wie entscheidet die Politik hier Budgets zu verteilen und wie lange zu gestalten? Und da merkt man einfach natürlich, ja, es ist ein Willen da, in Berlin als auch in den Ländern, aber alle gucken wieder so ein bisschen so, okay, der Bund jetzt eben, dieses Infrastrukturpaket wurde freigegeben, was macht der Bund jetzt? Und entsprechend, wie verhalten sich die Länder? Und von daher muss es jetzt daraus halt schnelle Taten geben, die Folgen oder schnelle Ansagen. Wie werden entsprechende Budgets verteilt? Wie werden die umgesetzt? Wie kommt es zu dem Thema Entbürokratisierung, was ja auch im Koalitionspapier ganz klar eine sozusagen Zielsetzung ist? Was heißt das und wie wird das umgesetzt, auch bei der Verteilung von Budgets in den einzelnen Ländern und von der Gestaltung von den Haushalten?
Johann, du sagst, die Gelder kommen dann 2027 mal an. Habt ihr die Zeit?
Ich denke, wir haben natürlich ein gut gefülltes Auftragsbestandsbuch. Ja, also wir haben an die 700 Millionen Euro Auftragsbestände. Und wir sehen aber trotzdem, und ich meine, das weiß man auch, Wirtschaft ist ja was Psychologisches im Wesentlichen. Ja. Und die Nachfrage steigt natürlich in dem Moment, wo wieder mehr Vertrauen in die Wirtschaft kommt. Ja. Und das ist natürlich jetzt immer ganz wichtig, dass dieses Vertrauen zurückkehrt, dass der Konsum auch wieder anzieht, dass die Investitionen anziehen. Und da bin ich schon sehr zuversichtlich, dass sich ab 26 hier auch schon einfach die Nachfrage auch gerade im Automotive-Bereich wieder positiv entwickelt. Mhm. Ja, wir sehen momentan eine sehr stabile Situation am Markt. Also es geht nicht mehr zurück. Es hat sich eingependelt, vielleicht sogar eine Tendenz wachsend. Aber es geht nicht mehr weiter zurück. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Zeit haben. Ja.
Wenn wir vielleicht jetzt noch einen letzten Schwung machen zurück in euer Unternehmen und in die Zukunft von der Hörmann-Gruppe. Mhm. Habt ihr eine Vision, Nordstern, nachdem ihr eure Strategien ausrichtet? Und wenn ja, wie lautet das?
Ich setze unsere Strategie oder sehe die eigentlich auf drei Säulen aufgebaut, wo ich sage, das ist wirklich, das müssen wir angehen als Gruppe. Das ist auf der einen Seite, wir müssen, wenn wir die Märkte betrachten, klar, es gibt das Infrastrukturpaket, aber wir sind aktuell noch ein sehr deutsches oder dachkonzentriertes Unternehmen. Wir müssen uns stärker internationalisieren.
Definitiv.
Allen Unternehmensbereichen. Dabei müssen wir unsere internen Prozesse durch Digitalisierung optimieren, verschlanken und neue Technologien eben in unsere Prozesse, aber auch Produkte integrieren. Und wie wir vorher schon gesagt haben, wir müssen unser Portfolio kontinuierlich analysieren und wo es notwendig ist, schärfen, um langfristig unser Unternehmen, die Gruppe zukunftsorientiert aufzustellen. Und das, denke ich, ist sozusagen unsere Strategie im Management-Team, wo wir sagen, das sind unsere drei Säulen, auf denen wir ganz klar die nächsten Jahre agieren müssen, um am Ende des Tages ein zukunftsorientiertes Unternehmen und Unternehmensgruppe zu haben.
Mhm. Also das würde ich absolut unterstreichen, wie das die Anna sagt. Und was mich auch immer an die Zukunft glaubend hält und wirklich mich jeden Tag wieder motiviert, Hörmann stellt Produkte her oder bietet Dienstleistungen an, die der Mensch braucht, beziehungsweise die den Menschen schützen. Ja, und von daher bin ich schwer überzeugt, dass wir mit der passenden Strategie und gerade was Internationalisierung angeht und einfach auch den Kostennachteil, den wir an vielen Stellen, weil wir sehr deutschlandlastig sind, durch Digitalisierung wegbekommen, dass wir dann wirklich den Nordstern folgen können, sozusagen.
Ist das für euch manchmal schwieriger, diese Strukturen in diesem diversifizierten Portfolio zu schaffen oder diese Strukturen dann auch mit Leben zu füllen und die Portfoliounternehmen oder eure Unternehmen, die Geschäftsführer dort, die Mitarbeitenden dort zu informieren, sie zu inspirieren, sie dann auch zu befähigen und das Buy-in von denen zu bekommen, mit euch diese Richtung zu gehen. Das stelle ich mir komplex vor. Es ist generell komplex, das wissen wir von allen anderen Unternehmergesprächen, aber in eurem Fall stelle ich mir das besonders komplex vor.
Das hast du ganz richtig von außen analysiert oder gesehen. Also ich glaube, das ist in allen Unternehmen so, aber natürlich, wenn es eben über 20 einzelne Tochtergesellschaften sind, dann noch komplexer. Und das ist immer eine Diskussion, ist aber auch gut so. Ich glaube, wenn es nur Kopfnicken wäre und umsetzen, dann würden die Geschäftsführer auch nicht ihren Job machen, sondern wichtig ist, dass es konstruktive Diskussionen sind und dass man am Ende weiß oder dass man am Ende gemeinsam das Ziel hat, eine gute Lösung für alle zu finden und auch kompromissbereit dabei ist. Und da muss ich aber sagen, da merkt man jetzt mit den großen Technologieumschwüngen, größtenteils auch getrieben durch das Thema auch KI, sind die einzelnen Geschäftsbereiche offener auf Zusammenarbeit, für Zusammenarbeitsthemen und Standardisierungsthemen, weil alle die Notwendigkeit eigentlich sehen, okay, hier muss was geschehen, hier müssen wir uns verändern, hier müssen wir uns weiterentwickeln. Mhm. Und ich denke, dieses Momentum müssen wir nutzen, um das voranzutreiben. Aber natürlich bleiben die Diskussionen nicht aus. Bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist es gut so und wichtig.
Und auch normal.
und normal, ja. Aber eben immer mit dem Ziel im Blick, hier auf eine gemeinsame Lösung zu kommen.
Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, und weil ich euch beide so als gutes Duo wahrnehme, vielleicht noch eine Frage vorab, bevor wir in die drei letzten Fragen kommen. Was schätzt ihr an den jeweils anderen besonders? Anna, vielleicht fängst du an.
Ich starte. Wie ihr schon am Anfang mitbekommen habt, ich kenne Johann von, seitdem ich klein bin, und durfte während meinem Studium schon öfter mit ihm arbeiten und von ihm lernen. Und was ich sehr schätze, ich kann mit ihm, mit jeder Idee kann ich zu ihm kommen und habe das Gefühl, ich kann diese Idee aussprechen. Und selbst wenn er jetzt sozusagen bewerten kann, vielleicht ist die Idee nicht die beste Idee, er bewertet sie nicht gleich, sondern bespricht sie mit mir und nimmt die Fragen offen auf. Und ich fühle mich da sozusagen eben nicht gewertet oder als Unternehmenstochter bewertet, sondern als Sparringspartner auf Augenhöhe. Und das schätze ich sehr stark an der Zusammenarbeit. Und habe auch das Gefühl, dass wir eben auch neue Ideen sehr offen besprechen können. Und eben ich in Johann ein Gegenüber habe, der sehr offen für Veränderungen und für neue Themen ist und trotzdem natürlich immer die richtige Brille des CFOs auf hat und die Risiken dann auch entsprechend beleuchten kann oder erkennt.
Gut, also ich kann mich da nur anschließen. Genau das schätze ich auch an der Anna, dass sie einfach auf mich zukommt und offen mit mir Themen bespricht und anspricht. Ja, und dass wir da keine Hemmnisse voneinander haben und sie kein Hemmnis hat und wir einfach das offen besprechen können, sehr enges Vertrauensverhältnis haben. Und ich es auch sehr genieße, dass jemand von außen mit einem anderen Blick lang ins Unternehmen reinkommt, mit einem jugendlich dynamischen Blick für neue Themen reinkommt und auch eine Veränderung herbeiführt. Mhm. Ja, und da auch mit einer durchaus Vehemenz dahinter bleibt, die sie von ihrem Vater geerbt hat, glaube ich. Ja, also das, sie gibt nicht auf, sie macht immer wieder weiter, auch wenn sie das erste Mal nicht hinkommt, bleibt sie konsequent dahinter. Und das schätze ich sehr an ihr.
Ich muss sagen, Hut ab, wie ihr so rüberkommt und wie ihr das managt. Ich finde, man muss viel häufiger auch sprechen über die Beziehung des CFOs zur Unternehmerfamilie oder zum Unternehmen. Wir hatten eine Podcast-Folge mit Mann und Hummel, da war die Imesche Weißenbacher und Thomas Fischer im Podcast. Da hat man auch gemerkt, wenn die beiden Rollen gut zusammenarbeiten, dass man da gerade im Kontext Familienunternehmen richtig gut nach vorne gehen kann. Kommen wir zu den letzten drei Fragen. Katja, magst du anfangen?
Ja, dann fangen wir doch mit dir an, Anna. Und zwar, was würdest du gerne lernen, was du noch nicht so gut kannst?
Ich muss eine Sache sagen, gell? Nicht zwei.
Du kannst doch zwei sagen.
Okay, dann ein Wirtschaftskontext zuerst. Ich würde mich selber gerne noch stärker in das ganze Thema KI reinarbeiten und ein Verständnis dafür generieren, tieferes, weil ich denke, dass es unser Unternehmen in den nächsten Jahren sehr, sehr stark prägen wird. Und ich merke aber immer natürlich die Balance zwischen Zeit, operativem Geschäft und sich trotzdem weiterzubilden. Und das, glaube ich, ist aber auch als Führungskraft sehr wichtig, das kontinuierlich zu machen. Und im privaten Kontext Klavier spielen.
Oh, willst du noch Klavier lernen?
Ja, ich habe nämlich noch von meinem Mann Klavierstunden offen, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und die ich aber, da ich gleichzeitig meine Geschäftsführungsposition angefangen habe, in der Warnsysteme noch nicht eingelöst habe. Und das ist noch offen und das würde ich gerne besser lernen, damit ich mit ihm gemeinsam spielen kann irgendwann, der viel Saxophon spielt.
Genau. Vielleicht könnt ihr hier so einen kleinen Klavierflügel hinstellen, dann kannst du mal in der Mittagspause.
Genau.
hinsetzen kann und ja. So ein bisschen.
Das dauert dann wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis die Leute es dann noch hören wollen, was ich dann in der Pause von mir gebe, aber genau. Ja.
Johann, die zweite Frage geht an dich. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich besonders inspiriert hat?
Also Bücher ist so ein Thema, da ist leider die Zeit manchmal auch etwas knapp. Aber ich habe in der Tat in den Weihnachtsfeiertagen, das ist ja so die schönste Zeit im Jahr für einen CFO, weil dann wird alles runtergefahren, dann hat man auch wirklich mal eine Woche oder eineinhalb Wochen seine Ruhe. Habe ich zufällig über meinen Sohn ein Buch in die Finger bekommen, was mich dann auch wirklich gefesselt hat für die kommenden Tage. Es ist von einem israelischen Autor geschrieben, ein Historikerprofessor, Harari heißt er. Mhm. Und das Buch heißt Nexus, eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke. Und die These des Herrn Harari ist letztendlich, dass alle Macht und jeder Fortschritt seit Menschengedenken auf Informationsnetzwerken beruht. Und er hat das wunderbar beschrieben, an sehr guten Beispielen auch. Und hat am Ende des Tages auch eine tolle These aufgemacht und hat gesagt, naja, die Informationsnetzwerke sind für unser globales Zusammenarbeiten total wichtig und wird immer wichtiger. Aber es ist auch eine Riesengefahr dahinter. Weil wer die Information kontrolliert, kontrolliert die Welt. Und ich finde, dass das momentan total passend in diese Welt gerade hineinpasst, ja. Wenn ich mir anschaue, wie letztendlich ein Herr Putin die russischen Medien kontrolliert, oder vielleicht auch über einen Teich manche Medien kontrolliert werden, dann ist das schon erschreckend, ja. Ich bin eigentlich in der Zeit aufgewachsen, wo ich gelernt bekommen habe, wir sind mittlerweile in so einer Medienlandschaft, da kann sowas gar nicht mehr passieren, ja, dass man irgendwelche falschen Nachrichten bekommt. Aber das Thema Informationskontrolle ist schon bedeutend. Also von daher, das Buch hat mich sehr beeindruckt an der Stelle.
Wir nehmen es mit auf die Buchliste im Buchclub vom Maschinenraum. Die Empfehlung von dir und auch alle anderen Empfehlungen aller Gäste verlinken wir in den Shownotes. Und Katja, die letzte Frage.
Die geht wieder an dich, Anna. Und zwar, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
In einem Wort, das Zukunftsorientierte. Wie wir jetzt lange diskutiert haben, mein Vater hat das Unternehmen gegründet und ich bin jetzt die zweite Generation und ich glaube, es ist wichtig, das Unternehmen gemeinsam mit Johann und dem Managementteam für die Zukunft auszurichten. Und das sehe ich als unsere Aufgabe und unsere Mission für die nächsten Jahre. Und hier würde ich gerne einen großen Beitrag dazu leisten.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann danken wir euch beiden ganz herzlich für das Gespräch.
Wir danken.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch für eure Gastfreundschaft hier. War sehr schön. Auch vielen Dank für euer Vertrauen in den Maschinenraum und für das schöne Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr natürlich uns gerne 5 Sterne hinterlassen auf allen gängigen Podcast-Portalen. Falls ihr Empfehlungen habt oder Wünsche habt, wen ihr als nächstes im Podcast hören wollt, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an allesneu@maschinenraum.io.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Bevor ihr jetzt abschaltet, noch einmal zurück zu unserem Partner Salesforce. Und einer Frage, die mir im Gespräch hier im Maschinenraum immer wieder begegnet. Wie gelingt es Unternehmen im Mittelstand, digitaler zu werden, ohne ihre eigene Identität zu verlieren? Die Antwort liegt selten in einem einzigen Tool. Vielmehr braucht es eine gute Mischung aus Erfahrung, technologischem Fortschritt und Entlastung dort, wo es wirklich sinnvoll ist. Salesforce hat mit Agentforce eine Lösung entwickelt, die genau das möglich macht. KI-Agenten, die nicht einfach alles übernehmen, sondern gezielt unterstützen. Sie analysieren Daten, schlagen Lösungen vor, setzen Aufgaben eigenständig um und übergeben reibungslos an die richtigen Kolleginnen im Unternehmen. Ein Beispiel: Im Kundenservice bearbeiten sie Routineanfragen automatisch, freundlich, effizient und rund um die Uhr. Komplexere Fälle gehen direkt an eure Teams. Das spart Zeit, entlastet Mitarbeitende und verbessert die Kundenerfahrung spürbar. Und das Beste: Agentforce ist keine Lösung von der Stange, sie lässt sich flexibel anpassen an bestehende Prozesse, Rollen und Branchen, ob im Vertrieb, Marketing oder im Commerce. Die Einsatzmöglichkeiten scheinen sehr, sehr vielfältig zu sein. Gerade für Familienunternehmen, die viel mit vergleichsweise wenigen Ressourcen leisten, ist das eine echte Chance. Denn am Ende geht es nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern darum, menschliche und künstliche Intelligenz sinnvoll zu verbinden, um mehr zu erreichen. Gemeinsam. Immer mehr Unternehmen im Mittelstand gehen genau diesen Weg. Ihr wollt mehr erfahren? Dann schaut vorbei auf salesforce.com oder sucht einfach nach Salesforce Agentforce. Agentforce, KI, wie sie schon immer sein sollte.